Deutschlandfunk. DLF-Magazin. Unsere Themen heute:
Nicht erfreut. Polizeigewerkschaft weist Unterstützung der AfD zurück. Grund zur Unruhe: Die Gefahr des rechten Terrors. Zuwachs Ost. Mecklenburg-Vorpommern zieht Wessis an. Heute mit Johanna Herzing.
Guten Abend, schön, dass Sie zuhören. Als Individuum erkennbar sein, das spielt in unserer Gesellschaft keine ganz unerhebliche Rolle. Wir zeigen unser Gesicht, wir sind nicht Burka. So hat es Thomas de Maizière 2017 als Innenminister formuliert, sein Versuch, eine deutsche Leitkultur zu skizzieren. Man könnte meinen, dieser Grundsatz, wir zeigen unser Gesicht, würde erst recht gelten, wenn es um ein Gegenüber geht, das befugt ist, Waffen zu tragen. Die Rede ist natürlich von der Polizei. In brenzligen Situationen schützen sich Beamtinnen und Beamte unter anderem auch mit Helmen und Sturmhauben. Im Zweifel ist da vom Gesicht und vom Individuum nicht viel zu sehen. Daran entzündet sich der alte Streit über eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Die Befürworter sagen, Transparenz schafft Vertrauen. Schwarze Schafe in der Polizei können so besser verfolgt werden. Die Gegner, darunter die Polizeigewerkschaften, sagen, bloß nicht. Generalverdacht und viel zu gefährlich für Polizistinnen und Polizisten. Sachsen-Anhalt hat die Kennzeichnung, wie einige andere Länder auch, zuletzt trotzdem eingeführt. Die AfD ist damit gar nicht einverstanden und lässt das nun vom Landesverfassungsgericht prüfen. Zur Freude der Polizeigewerkschaften? Na ja. Christoph Richter mit den Einzelheiten.
Das Programm der AfD entspricht nicht dem Programm der Gewerkschaft der Polizei. Das ist der einzige Satz, den ich dazu sagen kann.
Sagt Kriminalhauptkommissar Uwe Bachmann. Er ist der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, kurz GdP, in Sachsen-Anhalt. Mit knapp 5000 Mitgliedern ist sie die größte Berufsvertretung von Polizeibeschäftigten im Land. Weil ihnen jetzt die AfD zur Seite springt, weiß Gewerkschaftsboss Bachmann nicht so recht, ob er lachen oder weinen soll. Denn genau wie die AfD lehnt auch die GdP die Kennzeichnungspflicht von Polizisten strikt ab.
Ja, das sehen wir als Gewerkschaft genauso. Also die Polizei ist schon bereits eine bürgernahe Polizei. Das kann man daran letztendlich auch festmachen, dass wir sehr gute Werte haben, was die Außenwirkung angeht. Da sagen deutlich 88% der Bevölkerung, sie haben das Vertrauen schon in die Polizei. Und da sehe ich als Gewerkschaft nicht notwendig, dass man Polizisten noch zusätzlich kennzeichnet.
In das gleiche Horn stößt die AfD und lässt nun mit einer sogenannten Normenkontrollklage vor dem Landesverfassungsgericht in Dessau prüfen, ob das Tragen von personalisierten Nummerncodes auf den Uniformen von Polizeibeamten überhaupt verfassungsgemäß ist.
Naja, man muss sich ja vergegenwärtigen, dass die Polizisten an sich ja die rechtstreuesten Bürger im Lande sind.
Sagt Hagen Kohl, er ist der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Magdeburger Landtag.
Wenn ich denen jetzt unterstellen würde, sie würden im Dienst Straftaten begehen, dann ist das eine Verletzung ihrer Menschenwürde, weil der Polizeiberuf an sich bedeutet ja nicht nur Recht und Gesetz durchzusetzen, sondern auch selber innerlich rechtstreu zu leben. Wenn ich den Polizisten unterstelle, sie würden Straftaten begehen, ist das unserer Ansicht nach eine Verletzung der Menschenwürde.
Mehr noch, die Kennzeichnung diene einzig und allein einer repressiven Strafverfolgung von Polizisten, sagt Hagen Kohl. Er ist ein AfD-Parteimitglied der ersten Stunde. Bis 2016 war der heute 49-jährige Regierungsamtmann und als Personalsachbearbeiter im Landeskriminalamt in Magdeburg tätig. Die AfD bezieht sich in ihrer Klage auf ein Gutachten des Juristen Karl Albrecht Schachtschneider, ein emeritierter Staatsrechtler, der als Vordenker der neuen Rechten gilt. Er hat bereits gegen den Lissabon-Vertrag, den Euro, das Transplantationsgesetz geklagt. Für die FPÖ hat er ein Austrittsgesuch Österreichs aus der EU mit vorbereitet. Bei der individuellen Kennzeichnung von Polizistinnen und Polizisten hätten die Länder gar keine Befugnisse, sondern nur der Bund, so Schachtschneider.
Ja, ein schwerer Bruch des Rechts und das muss abgewehrt werden.
Man könne auf die Rückendeckung durch die AfD getrost verzichten, findet jedoch der Gewerkschaftschef der GdP in Sachsen-Anhalt, Uwe Bachmann. Der AfD gehe es gar nicht um die Belange der Polizeibeamten, sondern lediglich um eine öffentliche Politshow. Man lasse sich von der AfD nicht instrumentalisieren, so Bachmann.
Wir wissen es alle, es sind sehr plakative Vorstellungen, die die AfD natürlich verbreitet. Nichts Substanzielles in der Tat dahinter steht. Das heißt, wir fühlen uns nicht vertreten als Gewerkschaft der Polizei, und das sage ich nochmal deutlich, von der AfD.
Auch Chris Schulenburg, der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag, schüttelt irritiert den Kopf. Mit der Kennzeichnung von Polizisten habe man sich in der CDU lange schwer getan. Weil SPD und Grüne aber in Sachsen-Anhalt mitregieren, sei es schließlich zur Einführung der Kennzeichnungspflicht gekommen. Dennoch, mit dem Vorgehen der AfD, die Verfassungsmäßigkeit der Kennzeichnungspflicht zu bezweifeln, könne er rein gar nichts anfangen, sagt Schulenburg.
Ja, das ist an den Haaren herbeigezogen. Das ist schon sehr populistisch, wie die AfD dort auftritt.
Chris Schulenburg ist selbst Polizeibeamter. Bis 2016 war der heute 39-Jährige der stellvertretende Leiter des Polizeireviers in Stendal im Norden Sachsen-Anhalts. Schon seit 2012 müssten Polizisten im Büro und im Streifendienst ein Namensschild tragen, erläutert Schulenburg. Neu ist lediglich, dass jetzt auch sogenannte geschlossene Einheiten der Bereitschaftspolizei bei Einsätzen wie Fußballspielen oder Demonstrationen fünfstellige personalisierte Nummerncodes tragen müssen.
Und jetzt muss man mal sehen in der Praxis, wie es sich handhabt, ob das tatsächlich dann dazu kommt, dass man Straftäter herausfiltern kann von Seiten der Polizei. Wenn das der Fall ist, dann kann ich das nur begrüßen, weil wie gesagt, schwarze Schafe wollen wir auch nicht haben innerhalb der Polizei.
Eine Kundgebung gegen Polizeigewalt am vergangenen Freitag in Magdeburgs Innenstadt. Dort berichten mehrere Anwesende von gewalttätigen Übergriffen durch die Polizei. Ein Armenier erzählt, dass seine Eltern abgeschoben und dabei schwer verletzt wurden.
Sie könnten vernünftig unsere Tür klopfen und sagen, ja, es ist die Zeit gekommen von Abschiebung. Aber die haben halt nicht gemacht, mit Gewalt versucht, so meine Eltern abschieben nach Armenien.
Während des Einsatzes Anfang letzten Jahres habe sein Vater mehrere Frakturen am Rücken erlitten, erzählt der 30-Jährige, der anonym bleiben möchte. Die Verletzungen hätten dann in Armenien operativ behandelt werden müssen.
Und das ist aber genau das Problem. Wir haben keine Ahnung, welche Einzelpersonen involviert waren. Das kann uns nur die Polizei, Dienststelle, die Inspektion mitteilen.
Sagt Helen Defner vom Flüchtlingsrat. Mit der neuen Kennzeichnungspflicht ist die Lage nun anders. Am 7. Mai will das Landesverfassungsgericht in Dessau entscheiden. Chris Schulenburg von der CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag sieht dem Urteil gelassen entgegen.
Es gibt ja in der Vergangenheit schon verschiedene Urteile zu diesem Thema. Zum Beispiel das letzte war in Berlin-Brandenburg. Das OVG hat dort die Kennzeichnungspflicht für verfassungsgemäß erklärt, für rechtskonform. Von daher sehen wir der Sache sehr entspannt entgegen.
Bei der Gewerkschaft der Polizei hofft man dagegen, dass die Kennzeichnungspflicht kassiert wird. Aber mit der AfD? Nein, mit der wolle man nichts zu tun haben, sagt deren Vorsitzender Uwe Bachmann.
Also wir sind die Gewerkschaft der Polizei, wir grenzen uns davon ab, von der AfD, von den Vorhaben der AfD und auch von den Programmen der AfD, ganz eindeutig.
In diesem Fall gemeinsames Interesse, aber schwieriger Kläger. Christoph Richter war das, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, zur Kennzeichnungspflicht für Polizisten.
Wir dachten vielleicht, das ist selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich.
Mehr als 100 Drohmails an Politikerinnen, Journalisten, Anwälte und Personen des öffentlichen Lebens. Absender NSU 2.0, Wehrmacht und dergleichen mehr. Dazu mehrere Bombendrohungen. Darüber wurde in der vergangenen Woche viel berichtet. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt. Ebenfalls ermittelt wird weiter im Fall der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bascha Yildiz, die per Fax massive rechtsextremistische Drohungen erhalten hat. Unterschrift NSU 2.0. Im Visier der Ermittler unter anderem eine mutmaßlich rechtsextreme Gruppe von Polizeibeamten. Überhaupt die Sicherheitskräfte. Bundesweit gibt es derzeit Schlagzeilen. In Bayern die Suspendierung mutmaßlich antisemitischer Polizisten. In Köln ein Prozess gegen einen Mitarbeiter des MAD, also des militärischen Abschirmdienstes. Er soll einen Bundeswehrsoldaten vor Durchsuchungen gewarnt haben. Dabei ging es um Ermittlungen im Fall Franco A. Sie erinnern sich, das war der Bundeswehrsoldat, der eine Reihe von rechtsextremen Anschlägen geplant haben soll. Die Mutmaßungen über rechtsextreme Netzwerke haben in letzter Zeit viel Nahrung bekommen. Vor der Sendung habe ich mit meinem Kollegen Markus Pindor gesprochen, Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandradio. Und meine erste Frage war, wie groß die Bedrohung durch rechten Terror und rechte Netzwerke in Deutschland aktuell ist.
Also wenn wir zunächst mal in die Statistik schauen, dann sehen wir, dass laut Bundesamt für Verfassungsschutz im Jahr 2017 es einen deutlichen Rückgang der Straf- und Gewalttaten der rechtsextremen Szene gegeben hat. Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Straftaten ging auf insgesamt gut 19.000 zurück und 2016 hatte sie noch bei 22.000 gelegen. Und auch die Zahl der Gewalttaten ging von 1.600 auf 1.054 zurück. Das ist ein klarer Rückgang. Und jetzt kommt das Aber. Die Einschätzung des Verfassungsschutzes ist, dass trotz dieses Rückgangs der Gewalttaten die Gewaltbereitschaft in der rechtsextremistischen Szene nach wie vor hoch ist. Sinkende Gewalttatenzahlen dürften nicht über das anhaltend hohe Gefährdungspotenzial hinwegtäuschen, heißt es vom Verfassungsschutz. Ein Indikator dafür ist der erneut hohe Anteil gewaltorientierter Rechtsextremisten. Das sind 12.700 am gesamten Personenpotenzial der Rechtsextremen. Das sind 24.000. Und auch regelmäßige Waffenfunde bei Rechtsextremisten belegen diese Einschätzung.
Gerade eben ist ja bekannt geworden, dass in Bayern Polizisten vom Dienst suspendiert wurden, beziehungsweise dass gegen sie ermittelt wird. Der Grund rechtsextreme Äußerungen in Chats und dergleichen mehr. Das erinnert dann an den Frankfurter Fall, wo Polizisten in Chats fremdenfeindliche Inhalte geteilt haben und Daten aus dem Polizeicomputer an Rechtsextreme weitergegeben haben sollen. Wie erklären Sie sich diese Häufung von Fällen?
Also Sozialwissenschaftler, die sich mit Rechtsextremismus befassen, weisen darauf hin, dass Berufe, in denen Uniform getragen wird und eben auch Waffen involviert sind, da sind traditionell oft Menschen mit autoritärem Charakter. Die fühlen sich angezogen von diesem Umfeld und diese Menschen sind dann anfälliger als andere für rechtsextreme Ideologien. Und wenn dann Gruppen innerhalb dieser Strukturen zueinander finden, dann kommt es womöglich dazu, dass man sich gegenseitig bestärkt und radikalisiert. Und das kann bis zu einer Art Chorgeist in solchen Gruppen führen, also eine extrem starke Loyalität zueinander, die dann entwickelt wird. Das Problem ist nicht ganz neu. Das haben wir immer wieder in Fällen bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Geheimdienst erlebt. Die Bundeswehr hat in den vergangenen 10 Jahren knapp 200 Rechtsextremisten identifiziert und fast alle dieser identifizierten Rechtsextremisten entlassen. Und aktuell überprüft der MAD jeden einzelnen Bewerber. Aber eine richtige Entwarnung kann man eben bei diesem Thema nicht geben. Wir müssen allerdings tatsächlich in Rechnung stellen, dass die Bundeswehr über 200.000 Beschäftigte hat. Insgesamt ist das eine kleine Minderheit, aber die Öffentlichkeit ist mit Recht natürlich sehr sensibel, weil Polizisten und Soldaten natürlich in besonderer Weise die Macht des Staates verkörpern. Und ein Rechtsstaat kann sich natürlich nicht durch Extremisten schützen lassen.
Die Mutmaßungen über rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr, die gibt es ja eben schon länger und die wurden unter anderem ausgelöst 2017 durch den Fall des Bundeswehrsoldaten Franco A. Und in diesem Zusammenhang wird immer wieder in jüngster Zeit über den Verein UNITA berichtet. Gibt es da inzwischen Erkenntnisse, was genau dieser Verein macht, wie problematisch der ist und ob es sich dabei um ein rechtes Netzwerk handelt?
Das ist alles noch sehr obskur und ein bisschen im Nebel. Also dieser Verein hat sich ursprünglich als eine Art ehemaligen Netzwerk gegründet, ein Unterstützungsverein für ehemalige Elitesoldaten und Elitepolizisten, hat sich aber ausgeweitet. Mittlerweile könne jeder dort Mitglied werden, heißt es auf der Website. Man biete Unterstützung an in beruflichen Fragen, da seien auch private Sicherheitsdienste vertreten. Und dann geriet dieser Verein ins Visier der Bundesanwaltschaft, weil der Bundeswehrsoldat Franco A., das war derjenige, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte, in mehreren Chats mitwirkte, die von dem mutmaßlichen Gründer von UNITA, einem ehemaligen KSK-Soldaten, verwaltet wurden. Bislang gibt es nach Auskunft der Bundesregierung allerdings keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen Franco A. und diesem Bundeswehrsoldaten. Und dann wirft aber trotzdem weiterhin Fragen auf, dass UNITA auch Training für Zivilisten anbietet, wie man sich zum Beispiel mit Waffen in Gefechtssituationen bewegt, eine Art paramilitärisches Training. Und da fragt man sich natürlich, wozu das ist. Die Tageszeitung, die Taz, die hat diesem Verein lange hinterher recherchiert, hat auch keine endgültigen Antworten auf dieses Treiben des Vereins, vermutet aber, dass es sich im weitesten Sinne um ein Netzwerk von Sicherheitskräften handelt, das sich auf einen imaginären Tag X vorbereitet, an dem staatliche Autorität kollabieren könnte. Aber das sind ja nun nicht irgendwelche Exzentriker, das sind Sicherheitsspezialisten, ehemalige Soldaten und Polizisten. Und da fragt man sich dann wirklich, was das genau für ein Verein ist. Da bleiben viele Fragen im Moment noch offen.
Schauen wir noch auf einen weiteren Fall. Das ist derjenige rund um die Anwältin Basha Yildiz. Sie hat rechtsextremistische Drohungen, Schreiben erhalten, die deutlich gemacht haben, hier hatte jemand Zugang zu höchst vertraulichen Informationen. Unterschrieben waren die Nachrichten mit NSU 2.0. Wie ist hier der aktuelle Stand der Ermittlungen?
Also die Ermittlungen haben in diesem Fall ergeben, dass die privaten Daten der Anwältin in einer Frankfurter Polizeiwache aus dem Computer abgerufen worden waren. Es gibt nach jetzigem Stand 5 verdächtige Polizisten, die sich obendrein, wie dann hinterher herauskam, wochenlang rassistische Nachrichten ausgetauscht hatten, schickten sich Hitlerbildchen, Hakenkreuze per Computer. Sie sind alle vom Dienst suspendiert, gegen alle wird ermittelt wegen Volksverhetzung. Die Tatsache, dass diese Polizisten das so plump betrieben haben, also von ihren Arbeitsplätzen aus, deutet nicht gerade auf ein Übermaß an krimineller Intelligenz hin.
Jetzt gab es in der vergangenen Woche Nachrichten, Meldungen über Drohmails, die bundesweit aufgetaucht sind. Gibt es hier möglicherweise eine Verbindung zu dem Fall Basha Yildiz? Denn der Absender dieser Drohmails, der war ja zumindest vorgeblich derselbe, nämlich NSU 2.0 unter anderem.
Ja, das ist schwer zu sagen. Also beim Fall Basha Yildiz handelt es sich um ein Fax, das da eingegangen ist. Hier sind es E-Mails, deren Herkunft ist leichter zu verbergen. Es kann sich also auch um einen Fall handeln, in dem sich jemand an diesem griffigen Markennamen, wenn ich es mal so sagen darf, NSU 2.0 dann anschließt und den Eindruck eben einer größeren Bewegung vermitteln will und eben möglichst viel Angst verbreiten will. Wir wissen nicht, ob es da eine Verbindung gibt, aber es könnte durchaus sein, dass es einen anderen Täter oder auch eine andere Zelle gibt, die sich dieses Namens bedient.
Die Grünen-Politikerin Irene Michalic, selbst Polizistin, die wirft jetzt der Bundesregierung und auch dem Innenministerium vor, die Drohmail-Geschichte zu bagatellisieren. Würden Sie dem zustimmen?
Das kann sein. Ich persönlich glaube das eher nicht. Ich glaube eher, dass die Bundesregierung und das Innenministerium in laufende Ermittlungen keine Einblicke liefern wollen. Ich glaube, dass es bislang schlicht keine belastbaren Erkenntnisse zu den Tätern gibt, dass man also auf Deutsch gesagt im Dunkeln tappt noch. Der Vorgang selber ist beunruhigend und mit diesem Teil der Einschätzung von Irene Michalic stimme ich überein. Das ist der Versuch der Neonazi-Szene, Angst zu verbreiten, und dem muss man entschlossen entgegentreten. Ein Fahndungserfolg in dieser Sache ist dringend nötig, allein um diese Szene wieder etwas einzudämmen.
Einschätzung von Markus Pindor, Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandradio. Die ostdeutschen Bundesländer müssen ja bekanntermaßen viele Klischees ertragen. Das ist auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch so. Fester Bestandteil der Vorstellung vom sogenannten Osten: die Leute ziehen weg, ganze Landstriche veröden. Nun ist aus dem Berliner Umland zu hören, stimmt so gar nicht. Den Großstädter zieht es zunehmend in Brandenburgs Dörfer und auch in der Grenzregion zu Polen gibt es Zuzug und zwar aus dem Nachbarland. Allerdings, so richtig lässt sich das hier noch nicht von der Trendwende sprechen. Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass die Bevölkerung in den ostdeutschen Flächenländern insgesamt auch in den kommenden Jahren weiter schrumpft. Aber es ändert sich eben doch was. 2017 nämlich sollen erstmals mehr Wessis in eines der ostdeutschen Flächenländer gezogen sein, als Ostdeutsche in den Westen abgewandert sind. Silke Hasselmann berichtet.
Guck mal da, zwei Seeadler. Hier links. Das
sind beides Junge.
Das sieht man nicht jeden Tag. Auch wenn es hier mehr Seeadler gibt als woanders. Ne?
Unterwegs im größten Landkreis Deutschlands, Mecklenburgische Seenplatte. Auch Wolfgang Dehne aus Löhne hat in dieser dünn besiedelten Gegend oft Urlaub gemacht, bis er Rentner wurde. Da ist er geblieben, was seine alten Tenniskumpels bis heute sagen lässt.
Wie hältst du das nur aus, kurz vom Ural? Da. Ich komme nun aus Ostwestfalen und die Hektik, die es da ist, die gibt es hier nicht. Und wenn man Rentner ist, kann man hier sehr gut leben, weil die Leute nett sind, man kriegt schnell Kontakt. Hier würde ich nicht wieder weggehen.
Wolfgang Dehnes Umzug ist damit Teil dessen, was das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden kürzlich als Trendwende in der Abwanderung bezeichnete. 2017 gab es erstmals mehr Umzüge vom Westen in eines der 5 ostdeutschen Flächenländer als umgekehrt, 4000 plus. Vor allem Mecklenburg-Vorpommern habe zu diesem positiven Wanderungssaldo beigetragen.
Also überrascht sind wir von dem Trend gar nicht, ganz im Gegenteil.
Sagt Christine Holter von MV4U. Die Schweriner Agentur für Pendler, Zuzugs- und Rückkehrinteressierte wurde 2001 ins Leben gerufen, als noch 191.000 Menschen die ostdeutschen Länder Richtung Altbundesrepublik verlassen hatten. Doppelt so viele wie umgekehrt.
Das ist erstaunlich in den letzten gerade 3-4 Jahren, wie häufig wir Anfragen bekommen, auch von Menschen, die sich dann halt sozusagen ins Land verliebt haben, auf einer Urlaubsreise und die dann entschieden haben, uns gefällt das hier einfach so gut, wir möchten unseren Lebensmittelpunkt komplett nach Mecklenburg-Vorpommern verlagern.
Der Nordosten, der mit den Slogans MV tut gut und ein Land zum Leben wirbt, sei eben inzwischen auch ein Land zum Arbeiten, sagt Christine Holter. Sie verweist auf die derzeit 9000 Angebote für Fach- und Führungskräfte, zu finden auf dem Online-Jobportal von MV4U, eingestellt von hiesigen Unternehmen aus den Bereichen Biotech bis Werften.
Sodass wir als Land auch für Arbeitnehmer sehr viel attraktiver geworden sind. Und ein anderer wichtiger Aspekt, die Zielgruppen, die uns am häufigsten begegnen, sind wirklich die Generation 30 plus. Junge Menschen, die zunächst einmal nach der Schule, nach dem Abschluss in andere Bundesländer gegangen sind, um zu studieren, erste Berufserfahrung natürlich zu sammeln und die dann aber häufig an dem Punkt, wo es um die Familiengründung geht, auch gerne wieder zurück wollen zu den Wurzeln. Also es findet sehr viel Entwicklung statt.
Wer Argumente gegen ein Leben in Mecklenburg-Vorpommern sucht, kann Funklöcher und fehlende Breitbandabdeckung nennen, aber eigentlich nicht mehr fehlende Arbeitsplätze, meint auch Franz Voss. Der Ex-Rheinland-Pfälzer fand gut bezahlte Arbeit in einem großen westmecklenburgischen Fleischwerk und es war nicht einmal schwer.
Wenn ich hier hochhalte ein Schild, dass ich Mechatroniker bin, dann kriege ich auch sofort einen Job. Also ich merke es bei uns im Unternehmen, ich merke es bei diversen Unternehmen, mit denen ich beruflich zu tun habe, dass die sämtlich über Fachkräftemangel klagen. Wir würden auf Anhieb wahrscheinlich irgendwas um 30 Leute einstellen, mal so grob über den Daumen gepeilt. Und das geht in den anderen großen Unternehmen nicht anders und den kleinen sowieso. Also wenn ich an all die Handwerker denke, die händeringend nach Leuten suchen, das wäre kein Argument mehr umzuziehen.
In seiner Generation, die die Mauer nicht mehr erlebt hat, laufe die Lebensplanung übrigens in der Regel nicht entlang der Frage, will ich im Osten oder im Westen leben, sondern Großstadt oder lieber kleinere, überschaubare Strukturen, sagt der 28-Jährige. Franz Voss hat sich für Letzteres entschieden und im Raum Schwerin gute, verlässliche Freunde gefunden, der wichtigste Grund für ihn, nicht mehr wegzuziehen. Außerdem:
Das war auch der ausschlaggebende Punkt, die Seen drumherum. Offenes Land, ruhiges Land, also relativ stressbefreit.
Sein Betrieb steht recht nah an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Entsprechend gemischt ist die Belegschaft. Sieht Franz dort, was das Wohnen betrifft, nun auch einen Umzugstrend von West nach Ost?
Bei den jüngeren Kollegen auf jeden Fall. Also die jüngeren Kollegen, die gerade aus der Region kommen hier und schon mal woanders waren, Die kommen auch häufig wieder zurück, habe ich den Eindruck. Gerade wegen der geringeren Lebenshaltungskosten, Haus bauen, Kinderversorgung, Familie und so weiter. Das ist schon günstiger, deutlich. Und das sagen die auch, und deswegen kommen sie auch gern zurück.
Und es gibt noch einen Grund für den neuerdings positiven Wanderungssaldo in Mecklenburg-Vorpommern. Viele Einheimische gehen gar nicht erst weg, also auch nicht Richtung Westen. Konrad Kretschmer aus Pinno zum Beispiel studiert Medizin in Greifswald und Rostock und möchte Neurologe in einer Schweriner Klinik werden. Ob das so klappt, ist noch nicht klar. Aber, so der 28-Jährige,
ich habe auf jeden Fall vor, im Land zu bleiben. Das liegt hauptsächlich daran, dass für mich der Begriff Heimat und Zuhause sein sehr an die Menschen gebunden ist. Und hier in und um Schwerin habe ich nun mal meine ältesten und meine meisten Freunde. Und ja, da ich mir einen Beruf ausgesucht habe, wo es mir nicht, denke ich, allzu schwer fallen wird, Arbeit zu finden, ist das zumindest schon mal kein Punkt, der mich irgendwo anders hintreiben wird.
Zwar finden laut der Wanderungsstudie des Bevölkerungsforschungsinstituts nur noch in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen mehr Umzüge von Ost nach West statt als umgekehrt. Doch im Kleinen gibt es auch hier wohl bereits den Gegentrend.
Gerade meine Freunde, die ich auch hier aus dem Dorf schon seit der Grundschule hatte, was, sage ich mal, ein Kern von 10 Leuten ist, die sind erstaunlicherweise alle entweder hier geblieben direkt oder nachdem sie ihren Beruf gelernt hatten, wieder zurückgekommen und fangen teilweise an, sich Familien aufzubauen und setzen Kinder in die Welt und das eben hier zu Hause. Als das losging, wollte ich auch unbedingt dabei sein, wenn die größer werden, erwachsen werden.
Zukunft Ost, vielleicht ja doch weniger menschenleer als oft prophezeit. Das war ein Beitrag von Silke Hasselmann, unserer Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern.
Einheit, die uns keiner mehr streitig machen kann. Die Einheit wächst von unten.
Wer hat wann was gewusst? Gab es Versäumnisse der Behörden? Wenn ja, welche? Hätte der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 verhindert werden können? Mit derlei Fragen befassen sich zwei Untersuchungsausschüsse auf Länderebene und zusätzlich ein Untersuchungsausschuss des Bundestags. Der ist seit gut einem Jahr zugange und eigentlich um Aufklärung bemüht. Eigentlich. Denn, so hat es unsere Korrespondentin beobachtet, er ist auch Bühne für jede Menge Parteiengezänk. Die Opposition etwa wirft der Bundesregierung vor, sie behindere und blockiere. Heute nun wird wieder getagt. Um 12 Uhr ist der Ausschuss zusammengetreten. Ob es vorangeht mit der Aufklärung? Claudia van Laak hat zugehört.
Er war extra aus der marokkanischen Hauptstadt Rabat angereist, der heutige erste Zeuge im AMRI-Untersuchungsausschuss, Robin Odebi, Verbindungsbeamter des Bundeskriminalamtes in Marokko. Hatte doch der marokkanische Geheimdienst 4-mal Hinweise zum Attentäter nach Deutschland übermittelt. Zuletzt, 2 Monate vor dem Anschlag, hieß es, Anis Amri hat etwas vor. Leider fehlten genauere Hinweise. Wo soll der Anschlag geplant sein? Wann? Die deutschen Sicherheitsbehörden nahmen diesen Hinweis nicht ernst genug. Das wissen wir heute, über 2 Jahre nach dem Anschlag Amris auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Genug Stoff also für den Ausschuss des Bundestages in Berlin. Doch der BKA-Verbindungsbeamte in Marokko erwies sich als wenig ergiebiger Zeuge, zumindest in öffentlicher Sitzung. Immer dann, wenn es interessant wurde, sagte er, das erkläre ich Ihnen in der nicht öffentlichen Vernehmung. Die Vorgänge ähneln sich. Bei vielen Zeugen, die die Opposition gerne vor den Zuhörern auf dem oberen Rang befragen möchte, meldet die Bundesregierung Bedenken an. Noch nicht einmal ihre Namen werden bekannt, so wie heute R.W. vom Bundesnachrichtendienst. Auch er wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen, sehr zum Ärger der Opposition. Martina Renner von der Linken.
Jetzt könnte ja der Ausschussvorsitzende sagen, nein, ich mache mich stark für den Grundsatz aus dem Untersuchungsausschussrecht. Ich mache mich stark für die Öffentlichkeit, für die Presse, auch für die Opposition, weil ein Untersuchungsausschuss ist natürlich auch ein herausgehobenes Moment und Instrument der Oppositionsarbeit. Nein, das wird von ihm gar nicht in die Richtung gedreht, sondern jeder Wunsch von der Bundesregierung wird erfüllt.
Ausschussvorsitzender ist der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster. Die Opposition wirft ihm Parteilichkeit vor. Gerne schießt Schuster verbale Pfeile in Richtung Grüne und Linke. Der Linken ginge es weniger um Aufklärung als um Show, sagt er zum Beispiel.
Das gehört mit zum politischen Programm einer Partei, die den Verfassungsschutz abschaffen will. Die muss natürlich auch medial vor der Pressetribüne genau diese Show bieten. Ich nenne es wirklich bewusst Show.
Anderen in der Opposition wirft Armin Schuster vor, sie verstünden den Auftrag des Ausschusses falsch, indem sie versuchten, die Ermittlungen der Polizei zu übernehmen.
Dass in der Opposition Leute sind, die eine verhinderte Polizeilaufbahn noch mal nachholen wollen, das kann ich jetzt nicht ändern. Aber unsere Aufgabe ist nicht, bessere Ermittler zu sein. Unsere Aufgabe ist es, festzustellen, ob die Sicherheitsbehörden, ob die Regierungen richtig gehandelt haben.
Verhinderte Polizeilaufbahn. Ist das ein Seitenhieb in Richtung Irene Mihalic von den Grünen, seit 26 Jahren Polizeibeamtin in Nordrhein-Westfalen? Neutral verhält sich der Ausschussvorsitzende jedenfalls nicht, meint Martina Renner von der Linken.
Da würden wir uns wünschen, dass der Ausschussvorsitzende nicht im Sinne der Linken, der Grünen oder der FDP handelt, sondern im Sinne des Parlaments. Also dass das Gewicht zwischen Exekutive und Legislative nicht dauernd verschoben wird Richtung Regierungsbank.
Mauern auf Seiten der Bundesregierung, ungenügende Unterstützung durch die Regierungsmehrheit im Ausschuss. FDP, Grüne und Linke haben deshalb zwei Klagen gegen die Bundesregierung eingereicht. Unter anderem verlangen sie die Benennung eines V-Mann-Führers. Dass sich öfter ein Gegen- als ein Miteinander im AMRI-Untersuchungsausschuss zeigt, hängt auch an den handelnden Personen. Die Linke Martina Renner und der Grüne Konstantin von Notz, beide spitzen gerne zu, gelten bei Schwarz-Rot als Nervensägen. Lob bekommen wir nur im Aufzug, erzählt Martina Renner.
Es gibt die Fahrt mit dem Aufzug zur Sitzung. Und dann trifft man die Kollegen aus den Regierungsfraktionen und dann sagen die mal unter uns, ihr habt natürlich recht. Und klar, also der Beweisantrag ist gut und da stellt ihr auch die richtigen Fragen. Und unter anderen Konstellationen wären wir auch bei euch, aber es geht halt nicht. Und dann geht man in den Saal und dann sozusagen fällt die Klappe und dann ist das eine andere Welt.
Der Ton war früher einmal ein anderer, als es noch um die Aufklärung des rechtsterroristischen NSU ging. Zwei Untersuchungsausschüsse des Bundestages beschäftigten sich damit. Der erste unter Vorsitz des SPD-Innenpolitikers Sebastian Edati. Den zweiten leitete der CDU-Politiker Clemens Binninger. Beide Ausschüsse waren geprägt von einem gemeinsamen Aufklärungswillen aller Mitglieder über Parteigrenzen hinweg. Sebastian Edati, SPD, und Petra Paul, Linke, betonten bei der Vorstellung des Abschlussberichtes und den gemeinsam formulierten 47 Forderungen:
An manchen Formulierungen wurde so lange gefeilt, bis wir wirklich alle damit leben können.
Das ist gelungen. Ich finde das bemerkenswert. Ich finde das auch dem Thema gegenüber absolut angemessen, so zu verfahren. Das ist meines Erachtens auch einmalig.
Alle waren des Lobes voll für die Zusammenarbeit von rechts bis links bei der Aufklärung des NSU-Terrors. Beim Attentat vom Breitscheidplatz geht es um dschihadistischen Terror. Vielleicht ist dies ein Grund für den fehlenden Konsens? Tatsache ist, die Morde des NSU und der Terror vom Breitscheidplatz haben sich unterschiedlich stark in das gesellschaftliche Gedächtnis eingeprägt. Das öffentliche und mediale Interesse am AMRI-Ausschuss ist schwach. Martina Renner von der Linken erklärt es so.
Wenn wir Terror von Dschihadisten haben, dann sind es die anderen, die nicht dazugehören. Dann kann ich das wunderbar externalisieren. Dann hat es mit mir, meiner Gesellschaft nichts zu tun. Weil es so wenig mit einem vermeintlich zu tun hat, war der Blick tatsächlich auf den Breitscheidplatz-Anschlag von vornherein ein anderer als beim NSU, wo ja schon etwas so mitschwang wie, das sind unsere.
Der Anis Amri-Untersuchungsausschuss im Bundestag und das parteipolitische Gezerre dabei. Claudia van Laak war das mit Eindrücken aus der heutigen Sitzung. Man könnte sagen, es rauscht wieder ordentlich im Blätterwald. Die Leipziger Buchmesse hat begonnen. Seit heute wird in den Messehallen und an vielen anderen Orten in der Stadt wieder dem gedruckten Wort gehuldigt. Mit dabei meine Kollegin Katrin Stövesand. Sie hatte dort Gelegenheit, mit Frank Richter zu sprechen, Theologe, DDR-Bürgerrechtler, ehemaliger Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen und zuletzt Kandidat für das Oberbürgermeisteramt in Meißen. Diese Wahl hat er im vergangenen Herbst zwar verloren, aber aufgegeben hat er nicht. Jetzt will er als Parteiloser für die SPD in den Landtag einziehen. Gerade hat Frank Richter ein Buch veröffentlicht. Der Titel »Gehört Sachsen noch zu Deutschland? Meine Erfahrungen in einer fragilen Demokratie«. Katrin Stövesand hat ihn zunächst gefragt, wie denn seine Antwort auf diese Frage ausfällt. Ob also Sachsen mit der Anfälligkeit für rechte Botschaften noch zu Deutschland gehört.
Ich wünsche mir ein Deutschland und ich liebe dieses Deutschland, weil es liberal ist, weil es vielfältig ist und weil es ein grundsätzlich offenes Land ist. Wir sind nicht einfach in jeder Hinsicht eine offene Gesellschaft, das würden wir nicht verkraften, aber grundsätzlich offen, liberal und vielfältig. Und das ist in Sachsen nicht so ohne weiteres der Fall. Also dieser Freistaat Sachsen, ich bin hier geboren, ich lebe hier, ich liebe dieses Land, hat doch in den letzten Jahren einige Tendenzen entwickelt und auch einiges deutlich gemacht, was in die andere Richtung geht. Autoritäres Denken, tendenziell völkische Vorstellungen von dem, was politisch durchgesetzt werden sollte. Auch manche, nicht nur manche, eine ganze Reihe von Problemen im rechtsextremistischen Bereich.
Ob das Ihre Warnungen in dem Buch sind noch sehr viel drastischer. Es soll ja auch ein Warnung sein,
das Buch. Das Buch ist ein Warnsignal. Es geht zurzeit in Sachsen, so befürchte ich, in die falsche politische Richtung. Und weil ich dieses Land mag und weil ich für dieses Land politisch aktiv sein will, sage ich bitte nicht in diese Richtung, sondern lasst uns als Sachsen vielfältig, demokratisch, pluralistisch offen bleiben. Oder werden.
Nun könnte man ja sagen, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl anschaut, nach den Zweitstimmen war die AfD da die stärkste Kraft, da ist es für ein Warnsignal eigentlich schon zu spät, da bräuchten wir jetzt eine konkrete Handlungsanweisung.
Also zunächst mal wäre es ja schon mal hilfreich, wenn nicht wie bei der letzten Landtagswahl nur 49% der Sachsen zur Wahl gingen. Das ist der eigentliche politische Gegner, die politische Abstinenz. Der Vertrauensverlust, die Neigung einer solch großen Menge in der Bevölkerung zu sagen, Politik ist nicht, gar nicht meins. Ich erwarte auch nichts mehr von der Politik. Also es wäre schon mal hilfreich, wenn die Menschen sich dieser kleinen Mühe unterziehen würden, zur Wahl zu gehen und sich vorher auch zu informieren, was die Wahl, die sie treffen, anrichtet. Das Zweite sind wirklich Bürgerinitiativen, Aktivitäten, möglichst basisnah, das habe ich in Meißen erlebt, ich bin deswegen gar nicht pessimistisch. Dort, wo Menschen beginnen zu begreifen, dass sie Bürger sind und folglich Träger des Gemeinwohls, dass das Ganze sie selber angeht, dass sie keine Untertanen sind, die auf die da oben meckern oder auf die da unten, das ist ja wechselseitig möglich, sondern eben Träger des Gemeinwohls. Und dort, wo sie begreifen, in meinem Lebensbereich kann ich politisch etwas verändern, haben wir eigentlich schon gewonnen.
Das hieße ja aber im Umkehrschluss auch, dass eine Anfälligkeit für rechte Gesinnungen eher eine Frage der Haltung ist, als der aktuellen Erfahrung.
Wir müssen genau hinschauen, wo liegen die Probleme dieses Landes. Ich habe es versucht, mit 4 Punkten kurz zu umreißen. Wir haben eine Entvölkerung im Osten Deutschlands, die ihresgleichen sucht. Da denke ich nicht an Leipzig und da denke ich auch nicht an Dresden und da denke ich auch nicht an den Speckgürtel von Berlin, sondern da denke ich an den ländlichen Raum. Ich habe einige Zahlen im Buch auch mit aufgeschrieben. Ja, wir haben also viele Regionen im Osten Deutschlands, da leben sehr viele vereinsamte Menschen. Bei erhöhtem Altersdurchschnitt, das ist toll, dass wir alle immer älter werden, das hängt auch mit unserer Ernährungsweise, mit unserem Gesundheitswesen zusammen, aber dort, wo sehr viele alte Menschen leben und wenige junge Menschen, drückt das auf die Stimmungslage. Das Zweite ist diese Entindustrialisierung. Ich bin kein Ökonom, aber ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Der Osten Deutschlands hat nach 1990 tatsächlich die zweite flächendeckende Deindustrialisierung erlebt. Wir haben drittens diese Preisgabe der Eigenstaatlichkeit. Wenn Sie die Länder des ehemaligen sowjetischen Imperiums sich anschauen, es gibt einige Ausnahmen, aber ganz wenige, dann stellen Sie fest, die haben alle nach 1990 ihre nationale Souveränität wiedergewonnen. Die DDR war der einzige Staat im Bereich des sowjetischen Imperiums, der seine Eigenstaatlichkeit preisgegeben hat.
Was bedeutet das für die Bürgerseele, den Staat zu verlieren?
Zunächst ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass dieser Vorgang mehrheitlich gewollt war. Also die Ostdeutschen sollen sich jetzt mal bitte nicht rausreden. Sie haben im März 1990 gewählt, Wiedervereinigung so schnell wie möglich. DDR, AD. Was das aber bedeuten würde, war nicht absehbar. Es ist ja manchmal so, dass man etwas will und wenn man es bekommen hat, dann überlegt man sich, ob man es hätte wollen sollen. Ja? So geht es vielleicht dem einen oder anderen. Das bedeutet vor allen Dingen Verlust von Souveränität. Wir haben diese Überschichtung der ostdeutschen Gesellschaft mit einer Reihe von tollen Leuten oder manchmal sind es auch weniger tolle Leute, die eben mehrheitlich aus Westdeutschland kommen und in den Spitzenfunktionen auch nach wie vor des Ostens tätig sind. Das darf man nicht moralisieren und nicht personalisieren, das ist nicht meine Sache, aber es hat eine Wirkung. Ich möchte noch auf einen vierten Punkt kommen. Der Osten Deutschlands ist die säkularste Region Europas. Hier haben die allerwenigsten Menschen irgendeinen Bezug zur Religion. Das ist auch keine Schuldzuweisung, das ist nur eine Feststellung. Religion ist eine Ressource, auf die greift man zurück, wenn es schwierig wird. Die Transformation war schwierig. Religion stand für viele Menschen im Osten nicht zur Verfügung. Die alte Orientierung, die man hatte, nämlich die des Marxismus-Leninismus, der ja zum Teil Religionsersatzcharakter trug, weil man ihn auch glauben musste, die war weg. Es war aber ein Sinnkonstrukt. Die Gesellschaft, das Leben, die Welt insgesamt, der wohnen auf eine ganz geheimnisvolle Weise innere Sinnorientierungen inne. Ja? Das haben tatsächlich, ich habe lange nicht geglaubt, aber das haben tatsächlich viele geglaubt. Zumindest war es ein Sinnkonstrukt. Letzter Gedanke, wenn Sie mir gestatten, Frau Stövesand, diese einzelnen vier Punkte, die ich mal kurz skizziert habe, die erklären manche Stimmungslage im Osten nur additiv. Mhm. Jeder einzelne Punkt ist anderswo in Deutschland oder in Europa auch anzutreffen. Aber die Addition im Osten Deutschlands ist bemerkenswert. Und in der Summe erklärt sie mir einige dieser eher unguten Stimmungslagen.
Sie schreiben, der Osten braucht keine Belehrung, er braucht Unterstützung. Wobei?
Der Osten braucht nach wie vor Unterstützung bei seiner ökonomischen Entwicklung. Ich denke insbesondere an die beiden großen Braunkohlereviere in Mitteldeutschland, aber auch in der Lausitz, die jetzt vor der Abwicklung stehen. Und das muss politisch, ökonomisch abgefedert werden. Ansonsten mache ich mir große Sorgen. Die Bundesregierung sollte endlich wahrmachen, was sie immer versprochen hat, nämlich, dass sie den Osten bevorzugen wird, wenn es um die Einrichtungen von Instituten geht, wenn es um die Einrichtungen von Stellen geht. Da ist vieles versprochen worden, vieles ist davon nicht gehalten worden.
Gehört Sachsen noch zu Deutschland? Katrin Stövesand war das im Gespräch mit Frank Richter. Das DLF-Magazin geht an dieser Stelle für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Ulrike Winkelmann. Zum Nachhören gibt's das Magazin wie immer auf deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek-App. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald, sagt Johanna Herzing.
Für intelligente Zwischenrufe bin ich besonders dankbar, da entfaltet sich mein rhetorisches Talent.